großer Podcast. Kutscher putzt den Cottbusser Podcast.
Hey, schön, dass ihr den Cottbusser Podcast-Kutscher eingeschaltet habt. Der Podcast für Cottbusser und Cottbusserinnen. Ihr merkt schon, wir veröffentlichen die heutige Folge nicht in unserem normalen Rhythmus, denn es handelt sich hierbei um eine kleine Sonderfolge. In Cottbus hat nämlich am 7.12.2021 die überregionale Impfstelle eröffnet. Und mit bei mir sitzen der Leiter der Impfstelle, Herr Dr. Matzki, und der stellvertretende Leiter der Impfstelle, Herr Roloff. Hallo an Sie beide.
Hallo.
Ich würde Sie gern einmal bitten, sich vorzustellen. Herr Dr. Matzki, möchten Sie beginnen?
Ja, gerne. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Ralf Matzki. Ich bin Mitglied des Deutschen Roten Kreuzes seit einigen Jahren und dort unter anderem im Katastrophenschutz tätig. Nebenbei auch in der Funktion des Präsidenten des hiesigen Kreisverbandes. Und zusammen mit Herrn Roloff führen wir die überregionale Impfstelle hier in Cottbus. Wir haben schon als Team das damalige Impfzentrum geführt und werden das jetzt insofern auch fortführen.
Mein Name ist Jens Roloff. Ich bin hauptamtlich in der Johanniter Unfallhilfe tätig, bin da Fachbereichsleiter für Sanitätsdienst, Katastrophenschutz. Also wir kommen aus dieselbe Branche und war vorher 30 Jahre im Rettungsdienst, bin Notfallsanitäter und muss mich jetzt ums Impfen kümmern.
Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie waren einmal im Impfzentrum tätig und jetzt in der Impfstelle. Was ist denn jetzt eigentlich richtig? Ist das jetzt eine Impfstelle? Ist es jetzt ein Impfzentrum? Was ist denn die richtige Bezeichnung?
Also die offizielle amtliche Bezeichnung lautet natürlich überregionale Impfstelle. Es ist vom Grunde her in der Sache vergleichbar in vielerlei Hinsicht mit dem damaligen Impfzentrum. Man möchte dieses Impfzentrum nicht mehr als solches nennen. Die Geschichte des Impfzentrums ist vorbei, war Ende August geschlossen worden. Und insofern hat man sich jetzt zu einer überregionalen Impfstelle entschieden, ist aber in der Sache eigentlich eine Fortführung der Impftätigkeit an zentraler Stelle, nämlich in den Messehallen der CMT.
Welche Gründe gibt es denn überhaupt für die Entstehung dieser überregionalen Impfstelle?
Das große Problem war, wir wissen bei uns in Deutschland, dass das mit unseren Prozenten unserer Geimpften noch nicht so hinhaut, wie wir es wollen. Wir sehen auch, dass die Krankheit, die Pandemie wieder zunimmt und wir müssen jetzt einfach mal zur Potte kommen. Wir haben ja, das können wir ja auch klipp und klar sagen, nie aufgehört mit den Impfen. Gerade mein Kollege hier, wir sind die ganze Zeit mobil unterwegs gewesen. Wir hatten halt keine Pause, aber wir müssen das jetzt wieder ein bisschen konzentrieren und dann würden diese kleinen Sachen nicht mehr ausreichen. Ne? In so ein Drive-In-Impfen oder wie es jetzt in der Stadthalle war mit einem Arzt, da schafft man nicht die Masse. Wir müssen einfach Masse machen und das verbrennt natürlich auch das Personal, weil man muss ja so einen Stamm da haben wie ein Rettungssanitäter, falls was passiert. Und wenn wir die ganzen Kleinen damit bestücken, ist es halt schwierig. Und in der überregionalen Impfstelle haben wir dann zwei Sanitäter und da können ja viel mehr geimpft werden. Also man spart da auch ein bisschen Personal und vor allen Dingen Ressourcen und Nerven.
Also impfen die Sanitäter oder wie habe ich das jetzt?
Nee, die sitzen aber da in der Notfallecke oder stehen. Das war damals schon im Impfzentrum und ist auch beim mobilen Impfen so. Es muss immer medizinisch angehauchtes Personal dabei sein. Das sind Rettungssanitäter, die im Notfall, wenn jemand irgendwie eine Allergie entwickelt oder das nicht verträgt oder einen Kreislauf hat, dann können die quasi agieren, damit schnelle Hilfe da sind.
Wer steht denn über der Impfstelle? Ist das wieder die KVBB oder die Stadt?
Nein, das ist diesmal ein bisschen anders organisiert. Früher war es, wie gesagt, die KVBB als Träger. Dann ging es ja dann in der letzten Phase auf die Stadt über. Nun ist es gleich in der Trägerschaft der Stadt. Die Stadt hat mit dem Deutschen Roten Kreuz einen Vertrag dahingehend geschlossen, dass wir sozusagen den tatsächlichen operativen Betrieb dieser Impfstelle durchführen. Und das DRK hat dann in Gemeinschaft mit der Johanniter sozusagen dann diesen Betrieb auch übernommen. Vielleicht noch zu dem vorhergehenden Gedanken nochmal so zwei andere Dinge, die mir immer wichtig sind. Zum einen, natürlich hat man in der Politik lange Zeit die Hausärzte als die maßgeblichen Personen gesehen, die impfen sollen. Das ist auch sicherlich wichtig, Hausärzte in jeder Hinsicht einzubeziehen. Aber es hat sich eben auch gezeigt, dass die Hausärzte irgendwo an ihre personellen und auch organisatorischen Ressourcen gestoßen sind, an die Grenzen gestoßen sind. Es ist für einen Arzt natürlich ungleich aufwendiger, den gesamten Praxisbetrieb auf ein Impfgeschehen auszurichten. Das lässt sich an zentraler Stelle viel einfacher machen. Und zum anderen darf man natürlich auch nicht vergessen, die Ärzte haben ja eigentlich noch originär primär andere Aufgaben. Die sollen eigentlich für die Bürger da sein, die sollen heilen, die sollen Krankheiten erkennen und therapieren. Und gerade jetzt in der Grippezeit, sage ich mal, wo das natürlich dann auch verstärkt zu anderen Erkrankungen kommen, die rücken ja nicht in den Hintergrund, nur weil Corona da ist, sondern die müssen ja auch insofern beachtet und medizinisch behandelt werden. Und das überfordert schlichtweg einfach eine Hausarztpraxis. Da diesen Umstand, den kann man auch nicht wegdiskutieren. Das ist einfach so, dass die Hausärzte da einfach auch die Unterstützung an zentraler Stelle brauchen. Und zudem natürlich, wie Rudolf schon sagte, wir haben die ganze Zeit über ja auch in den September, Oktober, November geimpft in mobilen kleinen Einheiten. Wir haben dort sogenannte niedrigschwellige Angebote gemacht. Man muss also oftmals auch wirklich den Leuten, naja, sprichwörtlich Spritzen hinterher tragen. Und das lässt sich dann auch in zentraler Stelle eben doch auch einfacher gestalten, als es vielleicht dann eben in der Hausarztpraxis ist, weil auch das Personal in der Hausarztpraxis kann nicht jeden Einzelnen anrufen und ihn zur Impfung bitten. Und das lässt sich dann mit solchen konzentrierten, zentralen, auch medial unterstützten Aktionen viel einfacher bewerkstelligen.
Das stimmt. Da sind die Hausärzte sicherlich relativ froh, dass jetzt an zentraler Stelle
das
geimpft wird, oder?
Ist sicherlich nicht ungeteilt in der Hausarztgesellschaft, aber es gibt Hausärzte, die sind froh, dass wir da das Impfzentrum haben. Die kommen auch gerne zu uns impfen, weil es für sie einfacher ist. Aber es gibt sicherlich auch die gegenteilige Meinung.
Ich würde da noch mal was sagen dazu, weil wir ja gerade jetzt für die Öffentlichkeit das machen hier.
Genau.
Das ist immer wieder ein bisschen falsch interpretiert von der Öffentlichkeit. Wenn die Hausärzte bei uns impfen kommen, dann sind die Hausarztpraxen zu. Also das stimmt so nicht. Wir haben sehr, sehr viele freischaffende Ärzte bei uns, die also nicht, wo dann nicht eine Hausarztpraxis geschlossen wird. Wir haben sehr viele frische Rentnerärzte, die richtig fit sind, und Arzt ist man ein Leben lang, selbst wenn man 100 ist, ne? Also das kann man machen, das darf man machen, und wir reden hier über eine Impfung, das ist ja keine OP, ne? Und also da, ich habe das ganz viel gehört von überall, ja, was soll denn das, jetzt kommen die Ärzte wieder zu euch, dann ist die Praxis wieder nicht offen. Also wir haben sehr wenige Praxisärzte, und wenn die kommen, dann sind das auch zu ihren Schließtagen oder zu ihren Schließzeiten. Im Urlaub zum Beispiel hatten wir heute auch einen ärztlichen Kollegen, der hat gerade Urlaub. Also das ist Quark. Und die Hausärzte an sich möchten es sicherlich lieber alleine machen, aber das schaffen die auch irgendwann. Aber irgendwann, die Zeit haben wir nicht. Also das ist das große Problem. Und jetzt kam die Boosterimpfung dazwischen. Ja, es sind noch nicht mal alle Erst- und Zweitgeimpft, die gern möchten. Und dann jetzt noch der Booster. Und wenn jetzt noch irgendwann die Kinder freigegeben werden, das ist eine zu große Nummer. Das schaffen sie einfach nicht. Wie gesagt, die haben ja auch noch Familie und die haben eben noch ihren normalen Praxisbetrieb, wie Herr Dr. Matzke schon sagte. Aber wir haben bei uns nicht hauptsächlich Hausärzte. Wir verschieben nicht. Also das würde ja nichts bringen, ne? Wenn sie dann in der Hausarztpraxis nicht impfen, aber dafür bei uns, dann kommen wir nicht auf mehr Zahlen. Ne?
Nicht wirklich.
Also wir versuchen schon, also die externen Ärzte, die halt freischaffend sind, die keine Praxis haben, Krankenhausärzte im Urlaub oder eben auch Rentner, die sind richtig fit, das macht richtig Spaß mit denen, die haben richtig Lust drauf.
Ja, es sind vor allen Dingen auch Klinikärzte, die jetzt leider ohne Beschäftigung sind, dadurch, dass eben viele OPs Corona-bedingt zurückgefahren werden müssen. Das heißt also, wo wirklich der Klinikbetrieb auf das Notwendigste beschränkt ist. Und da setzen sich natürlich Ärztressourcen einfach frei und die kommen dann in die Impfzentren und impfen dann für uns.
Haben Sie denn da Personalprobleme? Also ist es aktuell relativ leicht, Personal zu bekommen, das dann da die Impfung durchführt?
Ich will jetzt nicht von Personalproblemen sprechen, das ist aber auch nicht einfach. Wir haben gegenwärtig eine gute Personaldecke. Also ich kann den Impfbetrieb, die absehbar die nächsten 2 Wochen gut sicherstellen mit Ärzten. Ob das in einem Monat noch so sein wird, das weiß ich natürlich nicht. Da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle hinein. Wenn da auf anderer Ebene vielleicht ärztlicher Bedarf entsteht, dann habe ich natürlich ein erhebliches Problem. Aber von daher versuche ich auch immer wieder laufend auch Ärzte zu akquirieren, auch wieder neue Kontakte zu knüpfen und die dann auch langsam in das Impfgeschehen mit einzubringen. Denn auch Ärzte sind Menschen und sind irgendwann einfach schlichtweg mal erschöpft. Die können auch nicht 7 Tage die Woche 10 Stunden impfen. Das hält kein Arzt durch, so gut er auch gerne impfen will und mag und kann. Also wir müssen da auch sehr sorgsam mit unseren eigenen persönlichen Ressourcen umgehen. Das ist so.
Das stimmt. Es ist ja nun mal eine überregionale Impfstelle. Welches Gebiet schließt denn dieser Begriff überregional ein?
Naja, überregional heißt einfach, wir sind also nicht auf das Gebiet der Stadt Cottbus begrenzt, sondern wir bieten das allen Bürgern an, also sowohl Bürgern des Landkreises Spree-Neiße, aber auch natürlich allen Bürgern des Landes Brandenburg und auch Auswärtige. Also gesamtes Bundesgebiet ist insofern erfasst. Also das heißt überregional. Also dass es nicht nur Bewohner der Stadt Cottbus nutzen dürfen, sondern eben jeder eigentlich.
Okay, also könnte ich jetzt auch aus Kreis Elbe-Elster sagen, ich möchte gern geimpft und herkommen. Machen.
Und deswegen wurde auch diese Begrifflichkeit gewählt, weil dann einfach wieder Anfragen kommen. Wir haben ja eine Hotline bei uns und das bringt nichts, wenn da 100 Leute anfragen und fragen, ich bin aus dem Spreewald, kann ich zu euch kommen nach Cottbus? Ne? Deswegen hat man das Überregionale, so dass jeder halbwegs verstehen sollte, da kann jeder kommen, wir wollen jeden impfen.
Wie läuft denn so ein Tag in der Impfstelle ab?
relativ unspektakulär. Also ich sag mal so, man kommt morgens als Leiter oder Stellvertreter hin, macht erstmal das Licht an. In der Halle wird dann alles schön hell, das ist alles natürlich aufgeräumt, ist gereinigt. Dann sucht man sich aus dem Terminverwaltungsprogramm die Terminliste für den jeweiligen Tag, stellt die zusammen, damit auch der Einlass sozusagen weiß, wer kommen darf und wer nicht kommen darf. Und dann kommen nach und nach die Mitarbeiter, die werden dann den Positionen zugeordnet, die Ärzte bekommen ihre Impfkabinen, dann werden die Impfkabinen mit Material bestückt und irgendwann dann ist der Zeitpunkt 10 Uhr erreicht und dann geht das Impfen los.
Und kommen viele Leute zum Impfen? Ist viel Stress?
Also Stress ist ja für uns, wenn keine Leute kommen. Dann haben wir diesen innerlichen Stress, wenn die Bude voll ist und das brummt da drinnen, dann freuen wir uns. Und Sie sehen beim Herrn Dr. Matzke, er war heute Chef vom Dienst, er grinst. Das war gut heute.
Ja, also ist in der Tat, also wenn keiner da sitzt und die Ärzte sich langweilen sozusagen, das ist eigentlich ein Punkt, wo wir immer dann natürlich überlegen müssen, was ist gerade jetzt nicht optimal gelaufen. Aber ansonsten, die Ärzte, die sind ja auch relativ häufig da, die kennen das Prozedere, die Mitarbeiter sind da. Das ist ein eingespieltes Team, die Abläufe sind eingespielt, auch die mit der Security. Das basiert auf ganz viel Vertrauen, auch viel Unterstützung, viel Rücksichtnahme und das läuft dort eigentlich sehr, sehr harmonisch ab.
Und wie sicher sind die Daten der Personen, die dort angegeben werden? Ich meine, ich komme ja auch mit meiner Krankenkassenkarte zum Beispiel hin, mit meinem Personalausweis. Was passiert mit den Daten?
Die Daten werden auf sehr sicheren Datenbankservern gespeichert. Die sind, vielleicht kann man das insofern als eine sehr witzige Anekdote sehen, so sicher, dass wir selbst an die Daten nicht mehr rankommen. Das heißt, wenn wir Personen impfen wollen, die ihre erste oder zweite Impfung außerhalb von Cottbus bekommen haben, dann kommen wir mit unserem System nicht an die dortigen Datenbanken ran, um diese Daten abzurufen. Wir müssen sie quasi virtuell noch ein zweites Mal anlegen, um diesen Drittimpfdatensatz heranzuziehen. Also daran sieht man sehr deutlich und meine Bemühungen dort technisch und auch rechtlich etwas zu bewegen sind gänzlich gescheitert. Also der Datenschutz ist richtig gut ausgeprägt. Da kommen wir an unsere Grenzen.
Aber die Frage ist natürlich legitim. Wir haben ja auch Papiere bei uns, ne? Aber die werden regelmäßig abgeholt in versiegelten Kisten und werden im Land Brandenburg gelagert. Auch da sehr sicher. Und das Schöne ist, bei uns in anderen Bundesländern ist es anders. Es wird nichts offline gespeichert. Das heißt, wir haben da keine Rechner, die eine Festplatte drin haben, wo irgendwelche Daten gespeichert werden. Ist natürlich auch der große Haken bei uns im Land Brandenburg. Wenn das Internet abbricht, dann können wir nicht weiterarbeiten, muss man wirklich so sagen. Ja. Wir können nicht arbeiten. Wir können es nicht irgendwo erstmal offline speichern. Das funktioniert nicht. Es geht nur online. Und das ist eine sehr, sehr sichere Leitung vom Land Brandenburg.
Das ist auch nicht das normale Internet, was wir nutzen. Wir haben da ein eigenes aufgebautes Funknetz. Wir haben da auch eigene, ja, sag mal, Funkgeräte, die quasi mit PC-Technik gekoppelt sind. Das sind, relativ große Koffer auch, die dort existieren, sodass das wirklich mehrfach verschlüsselt auch ist. Und da ist nichts mit normalem Internet oder mit Google-Suche oder sowas. Das funktioniert auf den Rechnern alles schlichtweg nicht.
Das kann man auch nicht abfangen oder sich reinhacken auf die Schnelle. Ich meine, am Ende kann man sicherlich alles irgendwie. Aber wie gesagt, das ist schon sehr sicher bei uns im Bundesland. Wie gesagt, manchmal ärgern wir uns darüber, weil wir dann eben da dran gegeißelt sind. Aber es funktioniert nicht anders. Und auch wenn wir mobil waren, haben wir auch solch Koffer mit. Das sind so eine Schiffskoffer. Und auch die funktionieren dann nur per LTE, aber wie gesagt über die Bundesnetzagentur, also das ist schon im Polizeinetz, da kommt keiner rein. Aber auch da hatten wir Ausfälle und dann ging es erstmal nicht weiter, 20 Minuten, ne, bis das wieder geregelt war. Aber es ist sehr sicher, also das kann man wirklich sagen.
Also kann jetzt niemand sagen, ich möchte mich nicht impfen lassen, weil ich Angst habe, dass meine Daten an falsche Stellen geraten.
Das wäre unbegründet, also das ist keine argumentativ begründete Ansicht, dass ist so sicher, dass, glaube ich, das letzte Argument sein sollte, sich nicht impfen zu lassen.
Jedenfalls hier in Land Brandenburg, da können wir das sagen. In den anderen Bundesländern wissen wir selber nicht genau, wie das da funktioniert.
Und wenn man jetzt mal vom Arbeitsaufwand absieht, so eine Impfung durchzuführen, was ist das denn für ein Zeitaufwand?
Naja, das hängt natürlich davon ab, wie die Umstände sind. Also man kann es rechnen zwischen 3 bis 5 Minuten für eine Impfung. Das ist zum einen, ist es eine Erstimpfung, dann ist das Aufklärungsgespräch natürlich noch vielleicht etwas länger, etwas ausführlicher, gibt vielleicht nochmal Nachfragen seitens des Arztes oder auch des Impflings. Ist es eine Drittimpfung, dann weiß der Impflinger, wie das Ganze abläuft, hat weniger Fragen. Jetzt im Winter, das ist sicherlich banal, aber wirkt ganz natürlich auf den Zeitablauf. Die Leute haben dicke Jacken an, das heißt also das Ausziehen dauert länger, auch gerade wenn die Älteren kommen, dann geht das natürlich nicht so schnell. Im Frühjahr, im Sommer, als wir geimpft haben, die Leute jung waren, sportlich gehen konnten mit T-Shirt, das waren im Minutentakt konnte man impfen sozusagen. Also das sind einfach ganz einfache Umstände, aber zwischen 3 bis 5 Minuten rechnen wir immer, wenn wir Termine planen, für eine Impfung ein. Also man kann so zwischen 500 bis 600 pro Tag impfen.
Wurde diese Zahl sozusagen schon ausgelastet jetzt in Anführungsstrichen? Also wie war so in den, ist ja jetzt erst seit dem 7.12. offen, aber wie war so die Auslastung der Impfstelle?
Ich sag mal so, die Auslastung, die heute war, lag sicher bei 90% ungefähr. Wir hatten heute über 500 Impfungen. Es war noch etwas Luft nach oben. Also man könnte da sicherlich noch nachsteuern. Das machen wir auch regelmäßig. Gestern war es etwas weniger, aber das sind die ersten beiden Tage und ich denke, das wird die nächsten Tage immer mehr werden. Wir haben, Herr Rudolph und ich, auch besprochen, dass wir jetzt noch mehr Termine die nächsten Tage freigegeben haben. Die sind auch schon alle wieder verbucht worden. Also ich denke, die Zahlen werden nach oben gehen.
Also man muss sagen, es gibt genug Impfwillige, das haben wir gesehen, indem wir heute was freigeschalten haben und es sofort zu wurde. Warum haben wir unsere Höchstzahl nicht erreicht? Es kommen immer viele nicht. Ja, naja, die fassen beim Hausarzt einen Termin ab, aber jetzt geht es, was vorher eben nicht ging, sie können das doch selber und deswegen sitzen wir auch hier, sowas mal rüberzubringen. Die müssen ja eine E-Mail-Adresse angeben, wenn die das online buchen und auch per Telefon und dann kriegen die eine Mail, eine Bestätigung des Termins und da ist ein Link drin, wo die den auch wieder absagen können, den Termin. Das wäre schön, das würde dann automatisch wieder freigehen und dann könnte der Nächste das buchen. Also wir hatten heute um so 17:35 Uhr einen freigegeben oder 38 und 17:40 Uhr war der gebucht worden.
Ui, also sehr
für 17:40 Uhr, ja. Der muss wohl vorm Tor gestanden haben und mit dem Handy. Also man kann das ja online buchen und per Hotline. Aber es wäre schön, das ging ja vorher bei der KV nicht wirklich mit den Terminabsagen. Aber bei dem Tool jetzt vom CTK ist das, da wollen wir uns auch bedanken. Das ist eine richtig feine Sache. Da freuen wir uns richtig drüber vom Krankenhaus hier, vom hiesigen. Da kann man halt auch mal umbuchen sogar. Also wenn man merkt, den Tag kann ich doch nicht, dann kann man sogar mit diesem Link, der da in der Mail ist, umbuchen.
Am besten ist, man geht wirklich über die Webseite der Stadt. Da ist dieser Link vorhanden und nachdem man auf diesen Link geklickt hat, öffnet sich dann ein kleines Fenster im Bildschirm, wo man als erstes auswählt, welche Art von Impfung man haben möchte, erste, zweite oder dritte. Und wenn man das bestätigt hat, dann zeigt er die nächstverfügbaren Termine an. Und dann kann man mit dem Mauszeiger natürlich durchscrollen bis zu den nächsten Tagen und sich dann entsprechend der Uhrzeit einen Termin raussuchen. Und das Schöne, wie gesagt, bei diesem Termintool ist, wir können im laufenden Betrieb auch im Laufe des Tages Kontingente noch freigeben. Wenn wir merken, okay, heute ist jetzt etwas schneller die Impftätigkeit, wir haben Kapazitäten frei, dann kann ich zum Beispiel um 15 Uhr sagen, ich gebe jetzt nochmal Termine von 15 bis 18 Uhr zusätzlich frei und dann haben die Bürger die Möglichkeit, sich auch noch am selben Tag diese Termine für eine Impfung zu nehmen und dann auch zu kommen. Also wir haben sehr dynamische Steuerungsmöglichkeiten, um auch sehr kurzfristige Termine zu ermöglichen. Also es lohnt sich in jedem Fall im Laufe des Tages manchmal einfach zu gucken, sind vielleicht noch Termine wieder frei geworden einfach. Das werden wir sehr dynamisch halten, weil es uns ermöglicht, eben auf die aktuelle Impfsituation einzugehen.
Gibt es denn hohe Wartezeiten, mit denen man rechnen muss?
Momentan gar nicht, weil die Leute, und das ist wirklich bemerkenswert, sich an ihre Termine gegenwärtig halten. Mhm. Die kommen zu den Terminen und wir haben maximal 10 Minuten, Viertelstunde vielleicht, wo sie dann wirklich sitzen, wenn mal ein paar mehr sind. Aber das ist insofern sehr vorbildlich, dass die Menschen wirklich zu ihren Terminen kommen, die sie gebucht haben und dadurch eben gerade lange Wartezeiten wie bei freien Impfen vermieden werden. Das ist ja der Vorteil.
Wenn man jetzt eine Drittimpfung machen lässt, muss man dann wieder eine Viertelstunde am Ende sitzen zur Überwachung, wie bei der Erst- und Zweitimpfung?
Also,
oder?
Man muss nicht. Es wird empfohlen, dass man nach der Impfung einen Augenblick, 15 Minuten vielleicht, sich im Ruheraum aufhält, einfach zur eigenen persönlichen Sicherheit. Sollte es einem wirklich nicht gut gehen, steht, wie Herr Rudolph gesagt hat, ein Notfallteam bereit, kann eingreifen, kann unterstützen. Es ist kein Muss, es ist einfach ein Angebot für die eigene Gesundheitsvorsorge, einen Augenblick auszuruhen. Der Körper ist ja gerade mit einem fremden Stoff quasi in Berührung gekommen, der wird reagieren. In den meisten Fällen passiert gar nichts, in ganz wenigen Fällen passiert überhaupt etwas, aber das ist die eigene Sicherheit und da kommt es nicht auf die Minuten an, sondern einfach auf das eigene Erleben, auf das eigene Wohlbefinden und wenn jemand nach 8 Minuten geht und sich wohlfühlt, dann ist das auch okay.
Also wir haben bisher noch niemanden festgehalten da oder angekettet oder umgerissen, da sind wir echt gefragt worden, ja.
Oh Gott.
Aber viele kommen ja mit dem Auto und das wäre einfach cool, wenn die safe sind, wenn die sich nicht ins Auto setzen und dann vielleicht, weil gerade das Einzige, was so schnell passieren kann, außer die Wehwehchen, Armauer und so, was dann später kommt, ist eben die schwere Allergie. Und die Fälle gibt es nun mal. Das sind ganz, ganz wenige, plus gut. Das muss man mal sagen, nach unseren 96.000 Impfungen, die wir hatten, wo es noch Impfzentrum war, waren das sehr, sehr wenige Fälle. Und die schwere Allergie, die kommt sofort. Die kommt nicht später. Und deswegen sind diese 10 Minuten, 15 Minuten immer gesetzt. Aber das ist ein Angebot. Wir halten da niemand fest.
Ja, das ist schon mal gut zu wissen, denke ich mal, für viele Leute. Wenn man jetzt auch nach der Impfstelle googelt und sich dann auch die Pressemitteilung der Stadt durchliest, steht ja auch dabei, dass man sich nicht den Impfstoff aussuchen kann. Können Sie vielleicht einfach noch mal kurz erklären, welcher Impfstoff verimpft wird und für wen der vorgesehen ist sozusagen?
Also wir verimpfen grundsätzlich zwei Impfstoffe. Das sind die beiden mRNA-Impfstoffe von Moderna und BioNTech/Pfizer. Es ist gegenwärtig leider so, dass beide nicht unbegrenzt verfügbar sind. Wir haben ein mengenmäßiges Übergewicht von Moderna. Und aufgrund der Situation, dass Moderna nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission nicht für Personen unter 30 angewendet werden soll, haben wir uns entschieden, dass Personen über 30 vorwiegend mit Moderna geimpft werden. Die Personen unter 30 also BioNTech bekommen. Das heißt, wir geben vorzugsweise den etwas weniger vorhandenen Impfstoff für die Personengruppen, die quasi mit Moderna nicht geimpft werden können. Aber das ist natürlich auch keine feste, starre Regel, wenn ein Arzt aus medizinischen Gründen uns signalisiert, dass der Impfling statt Moderna jetzt BioNTech bekommen sollte, weil das besser für ihn ist, dann wird er auch diese Impfung natürlich bekommen. Wir schicken die deswegen nach Hause. Aber es ist keine Entscheidung des Impflings, sondern es ist eine Entscheidung des Arztes, der uns das insofern dann signalisiert. Und im Übrigen, wie gesagt, werden wir erstmal Moderna vorwiegend an die Ü30-Personengruppen verimpfen und BioNTech an die Jüngeren.
Das sind jetzt auch gerade die Probleme, die wir haben, wenn wir über Probleme reden. Es sind mitunter schon Impflinge da, die da ein bisschen uneinsichtig sind. Aber deswegen ist es auch gut, dass wir heute hier sitzen. Deswegen haben wir uns auch sofort, fanden wir das sofort toll, weil ja das doch von der Bevölkerung doch gesehen wird, gehört wird. Wir haben da unsere Vorgaben und da müssen wir uns dran halten. Und es ist halt kein Wunschkonzert, war es ja noch nie, das Impfen.
Ja.
Mein Kollege hat ja alles dazu gesagt. Also das gibt manchmal Probleme und ein bisschen Diskussionen. Und die andere Diskussion, deswegen will ich hier gleich mal reinkrätschen, ist eben das Problem mit dem Monatenabstand für die Boosterimpfung. Ja, überall, egal wo wir impfen, gibt es da immer wieder so ein bisschen Knatsch. Die STIKO sagt immer noch 6 Monate. Ja, in anderen Ländern ist das anders, das weiß ich. Hier sind 6 Monate und wir haben es aber, das ist eine Empfehlung, ne? Und ein Arzt kann sich ja über diese Empfehlung hinaus bewegen. Es ist eine ärztliche Entscheidung und wir sind jetzt schon so weit, dass wir Ärzte buchen, mit den Ärzten reden und wir haben jetzt die Regelung gefunden, 5 Monate, aber da ist dann auch Schluss, ja. Natürlich kommen dann auch Impflinge, wo 1 oder 2 Tage an diesen 5 Monaten, aber irgendwo müssen wir doch die Grenze ziehen, ansonsten wären wir nicht Heere da draußen. Da muss einfach jeder in sein Impfbuch gucken und wenn die 5 Monate um sind, dann können die gerne kommen, dann sollten die auch ihre Impfung kriegen, aber es ist immer noch eine ärztliche Entscheidung, aber bisher haben wir das auch hingekriegt. Aber es sollte einfach quasi davon abgesehen werden, wir kriegen das mit. Ne? Manche buchen den Termin, das werden die schon nicht merken, wenn es 3 Tage fehlen. Aber na klar sind es bloß 2, 3 Tage, aber wir müssen da eine Grenze ziehen. Ansonsten sind wir nur beide im Gespräch mit Impflingen, wie viele Tage und geht das jetzt, dann müssen wir zum Arzt rennen. Macht er das? Das können wir nicht machen und unsere Ärzte wollen das auch nicht.
Und ist das bei der Boosterimpfung dann auch so, dass es 14, also so eine 14-Tage-Frist gibt sozusagen, ab der das dann erst gültig ist?
Genau, das hat ja was mit der Reaktion des Körpers zu tun. Aber wie gesagt, die Regelung gibt es noch nicht. Wir haben also alle, die ihre dritte Impfung haben, die kriegen bei uns das Zertifikat. Ne? Es ist sehr bequem, man muss in die Apotheke gehen. Dann kann man das gleich ins Smartphone einlesen. Der zeigt dann auch an, 3 von 3 Impfungen, das kann er jetzt mittlerweile. Aber es ist halt noch nicht verpflichtend, eine dritte zu haben. Aber natürlich ist die Empfehlung aus gesundheitlichen Gründen, aber nicht, um sich frei zu kaufen irgendwo. Mhm. Das braucht man noch nicht, die dritte. Und das Zertifikat ist dann auch so, nach 14 Tagen ist es so, der Körper braucht seine Zeit zu reagieren, ne, um Antikörper wieder aufzubauen. Und das sind die 14 Tage.
Okay. Und Sie meinten ja schon, es gibt Engpässe bei Moderna und BioNTech, die ja auch schon spürbar sind.
Ja, bei BioNTech. Also Moderna ist noch auskömmlich. Also das ist ganz gut da. Aber BioNTech ist gerade in den Lieferengpässen, was damit zu tun hat, dass der Bund halt es versäumt hat, rechtzeitig für ausreichende Lagerbestände zu sorgen.
Und ist es absehbar, dass es vielleicht ab Anfang nächsten Jahres mehr BioNTech geben wird?
Ich hoffe, dass es mehr geben wird. Absehbar weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie das Bundesgesundheitsministerium bestellt hat, welche Liefermengen erwartet werden. Aber ich hoffe ganz stark, dass es immer mal wieder etwas besser wird, was BioNTech angeht. Ja.
Wir sind immer die, die hoffen. Weil wir halt da auch keine Übersicht haben. Wir kriegen es vorgesetzt, so wie es ist. Aber wie gesagt, war jetzt nicht im Verschulden unserer Landesregierung, weil da auch mal viel geschimpft wird. Das hat der Bund verschuldet. Und wenn wir uns überlegen, dass dem ganzen Sommer und Herbst uns erzählt wurde, dass die Lager voll sind, die sollen alle impfen kommen. Ja, und jetzt ist plötzlich der Impfstoff knapp, ist natürlich ärgerlich. Und man muss sagen, es ist auch BioNTech da, aber das kriegen dann auch jetzt vorzüglich die Hausärzte und das ist auch richtig so, weil ansonsten fangen wir wieder an, uns gegenseitig die Impfstoffe wegzunehmen. Das muss man auch mal sagen und das wollen wir nicht. Ne? Wir wollen ja Masse machen und nicht von einem zum anderen verlagern. Dann kriegen wir die Masse nicht. Ne?
Weil auch BioNTech für die Hausarztpraxen einfacher zu handhaben ist. Da muss man überlegen, eine BioNTech-Fläschchen, also ein Vial, da gehen 6 Impfdosen raus. Das heißt, wenn ich die angefangen habe, muss ich möglicherweise maximal vielleicht 2-3 Impfdosen verwerfen, weil ich nicht genug Impflinge habe. Wenn ich eine Moderna Vial nehme, dann habe ich im Normalfall 10-11 Impfdosen und bei einer Auffrischungsimpfung sogar 22. Und wenn ich natürlich dann nur 7 oder 8 Patienten habe, also Impflinge, die ich mit Moderna quasi auffrischend impfen will, dann habe ich natürlich einen sehr hohen Verwurf. Das heißt also, ich entsorge Impfstoff, der eigentlich woanders schneller verbraucht werden könnte. Und deswegen macht es auch Sinn, diese kleineren Abpackungseinheiten in die Hausärzte und die großen in die Impfzentren zu geben oder die Impfstellen.
Und das ist ja alles beides mRNA, ja. Und der Moderna ist ein sehr guter Impfstoff. Und gerade die jetzt zu kreuzen, wenn man vorher Firma BioNTech hatte, ist ja sehr gut, da gibt es ja auch schon Studien. Und gerade mit dieser Delta-Variante ist der Moderne auch richtig gut. Und die Hausärzte haben das große Problem, wir können immer nachsteuern. Mein Kollege hat es erzählt, wie einfach und toll das jetzt geht mit diesem Termintool. Die Hausärzte haben das Problem, die bestellen sich so und so viele Leute in der Praxis und haben dann am Ende dasselbe Problem wie wir, da kommen welche nicht. Das möge ja auch manchmal sein, dass sie sich einen Fuß früh verknackst haben oder ein bisschen Durchfall gekriegt haben, dann gehen die nicht. Das ist ja auch gut so, aber dann haben die Unmengen an Impfstoffen, die sie wegschmeißen müssen. Ne? Und deswegen ist das von Handling her viel besser, wenn weniger drin ist.
Können Sie vielleicht nochmal in einfachen Worten kurz erklären, was denn der Hintergrund des mRNA-Impfstoffes ist?
Was mRNA-Impfstoff ist?
Genau.
Naja, mit dem mRNA-Impfstoff versucht man sozusagen, ähnlich wie bei der DNA sozusagen, genetische Besonderheiten des Virus herauszufiltern und mit diesen den Körper, das Immunsystem anzuregen, entsprechende Antikörper zu bilden. Ja? Also kann man sich vielleicht so vorstellen, man gibt dem Körper einen Programmcode, einen fremden Programmcode rein und der erkennt, dass das fremd ist, dass man das irgendwie bekämpfen muss, dass man da Antikörper bilden kann und die hält er dann für eine gewisse Zeit vor. Und immer wenn dieser Programmcode jetzt in Form des echten Virus sozusagen auf den Körper kommt, dann weiß er, wie er darauf zu reagieren hat, damit dieser Programmcode wie so ähnlich ein Computervirus nicht schädlich wird. Und natürlich schwächt sich das dann im Laufe der Zeit ab, denn werden die Antikörper auch abgebaut vom Körper und deswegen muss man den Körper immer wieder daran erinnern, dass er gegen diese Art von schädlichem Programmcode sozusagen eine gewisse Schutzmechanismen aufzubauen hat.
Das ist ja gerade das Neue, nicht? mRNA ist ja nagelneu, gab es vorher nicht. Bisher gab es nur Lebendimpfstoffe oder Totimpfstoffe. Und dieser mRNA ist eigentlich künstlich, ja. Der gibt ein künstliches Signal in den Körper, wie der Kollege schon sagte. Und der ist ähnlich dieses Virus, was wir jetzt nun mal leider haben. Und dann kann der Körper sich darauf einstellen.
Ah, okay, aber es ist jetzt nicht so wie es am Anfang behauptet wurde, dass eine DNA verändert wird.
Nee, gar nicht. Da findet man ganz viel.
Um das ganz trivial darzustellen. Also, stellen Sie sich vor, Sie wollen sich gegen einen Tiger schützen. Dann können Sie das natürlich machen, indem Sie anfangen mit einem kleinen Tigerbaby und feststellen, dass das irgendwie immer beißt und Ihnen Schmerzen zufügt. Irgendwann werden Sie ein Gitter bauen und mit dem größer werdenden Tiger sozusagen umgehen können, weil er an Sie nicht herankommt, weil das Gitter da ist. Das ist quasi die Immunisierung mit Lebend- oder Totimpfstoff sozusagen, Jetzt können Sie natürlich aber auch Folgendes machen. Sie malen ein Bild und erkennen, dass sozusagen, wenn dieses Geschöpf vor Ihnen ist, Sie vielleicht sich hinter einem Gitter befinden sollten, bevor dieses reale Geschöpf Sie dann auffrisst, Also man lernt anhand sozusagen von bestimmten Merkmalen, das ist gefährlich und davor muss ich mich schützen, ohne dass ich mich einmal vielleicht von einem kleinen Tigerbaby habe beißen lassen, um zu wissen, dass es irgendwie schmerzhaft ist.
Okay. Ja,
also ich gebe künstlich eine Information in den Körper hinein, ohne es einer realen Gefahr auszusetzen.
Das war das Problem und gerade der sogenannten Impfgegner, wenn man sie so nennen will, die haben dann also das Wort DNA einfach ausgespielt, ne? Weil die DNA, ne, das Erbgut, das wird verändert und sowas, ist aber Quark. Natürlich muss es einen Botenstoff geben, aber dieser Bote wird relativ schnell ausgeschieden, der klammert sich nicht an die DNA und dann hat man nur noch diese Antikörper. Und Antikörper ist ja was völlig Normales, das ist ja einfach eine Körperreaktion. Aber man muss sagen, das ist natürlich, muss man auch mal sagen, das ist nicht erforscht, aber man weiß, Impfreaktion gibt es sofort, das haben wir ja vorhin erklärt, mit der Allergie oder dann in den nächsten 14 Tagen. Aber Spätfolgen, die sind völlig, völlig auszuschließen. Das sagt jeder Experte, das funktioniert nicht mit diesen Mitteln.
Also gibt es eigentlich keinen Grund, sich nicht impfen zu lassen.
Das sagt ja in der normale Menschenverstand. Deswegen würde ich auch nie jemand, wenn Sie jetzt mir sagen, also das ist mir zu heiß, Herr Rudolph, das will ich nicht, würde ich nie sagen, Sie sind doof oder so. Es muss jeder seine Meinung dazu haben. Ich empfehle es jedem, aber es gibt ja nun mal Impfreaktionen, die auch tödlich enden können. Es ist nicht auf die leichte Schippe zu nehmen. Es ist aber kein Medikament, das ist schon mal gut. Also das kann man auch mal so gut sagen. Es ist kein Medikament, ne? Man nimmt so viele Medikamente, die so viel Schaden machen. Also die Chance, an dieser Krankheit zu sterben, die gerade grassiert, ist viel höher oder Schäden zu nehmen, als wie an der Impfung quasi zu kollabieren.
Also wie Herr Rudolph schon sagte, natürlich passieren auch mal tödliche Nebenwirkungen. Sie ist ja auch weltweit, insofern gibt es Statistiken darüber. Aber wenn man das mal auf die Gesamtzahl der Impfungen durchgeführt, ist das so verschwindend gering. Da sind normale Medikamente, die jeder vielleicht das eine oder andere Mal nutzt, Schmerzmittel mit Nebenwirkungen viel häufiger versehen. Beispielsweise damals, als wir anfingen mit AstraZeneca zu impfen, gab es die Problematik, naja, was ist mit den Sinusvenenthrombosen, was ist da bei Frauen möglicherweise ein Problem, bei Männern etc. Und wenn man das mal vergleicht mit den Gefahren, die zum Beispiel dadurch entstehen, dass Frauen die Pille nehmen und dadurch möglicherweise Durchblutungsstörungen bekommen, dann ist die Pille um ein Vielfaches gefährlicher als das AstraZeneca gewesen. Ja, aber es ist dann mal eine Frage natürlich auch, wie man es in den Medien darstellt, wie man es verkauft und da sicherlich auch ein Stück weit mit der Angst der unsicheren Bürger spielt sozusagen. Ja, und die Gefahr an Corona, gefährlich zu erkranken, zu sterben, ist um ein viel, viel, vielfach höheres Risiko als durch eine Impfung einen Schaden zu erleiden, der dem auch nur annähernd gleichkommt. Und sowohl Herr Rudolph wie auch ich, wir haben damals, bevor es anfing zu impfen, haben wir ganz viele Tests, also Corona-Tests auch in der Bevölkerung gemacht. Wir sind mit unseren Hilfsorganisationen sind wir rumgefahren, haben im Auftrag der Stadt Corona-Tests durchgeführt. Und wenn man gesehen hat, was Corona auch in Pflegeeinrichtungen bewirkt, wo dann von Woche zu Woche die Betten leerer werden, weil Corona eben wirklich grassiert hat und getötet hat, einfach, dann versteht man erst, dass man das nicht haben möchte.
Ja. Um es mal richtig einfach zu sagen, so eine Impfung ist immer eine Gefahr, aber die ist sehr gering. Aber deswegen sollten wir es nicht verpönen, weil wir fahren auch Auto und täglich sterben Menschen bei Autounfällen. Deswegen sagen wir nicht, jetzt fahren wir alle kein Auto mehr.
Okay, und wenn ich jetzt nicht gerade zur Impfstelle komme, weil ich keinen Termin bekommen habe, gibt es dann noch andere Möglichkeiten, sich in Cottbus impfen zu lassen?
Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Es gibt ca. 80 Hausärzte in der Stadt Cottbus, die impfen. Es gibt auch eine Liste von Hausärzten, die fremde Patienten impfen. Also es gibt ja viele Bürger, die haben noch gar keinen Hausarzt, gerade junge Menschen. Da gibt es, glaube ich, 5 oder 6, aber das steht alles auf der Stadtseite.
Und wenn das nicht ausreicht, dann haben wir noch den Landkreis Spreneiße, für den ich auch das Impfen organisiere mit einer Impfstelle in Forst und mobilen Teams. Auch da sind wöchentlich mindestens 2 Termine in den regionalen Randbereichen, weiß ich zum Beispiel Treptow, in Burg, in Guben, Peitz, immer wieder wechselnd, wo dann auch über die dortigen Amtsverwaltungen Termine gebucht werden können. Also es gibt eigentlich keinen Grund zu sagen, ich kann mich nicht impfen lassen. Es gibt genügend Angebote und gerade auch jetzt mit der überregionalen Impfstelle, wir haben ganz viele Termine. Einfach regelmäßig schauen und nicht verzagen, weil man nicht gleich in den nächsten 4 Tagen einen Termin bekommen hat. Die Terminfenster werden von uns bewusst nicht in 2-3 Monaten Zeitvorlauf rausgegeben, sondern um auch das Angebot zu konzentrieren, um die Auslastung hochzufahren, macht man sinnvollerweise eben immer nur Blöcke, die man freigibt. Von daher nicht verzagen, sondern wirklich immer wieder versuchen und dann kriegt man auch einen Termin. Nicht nur der fehlende Termin ist kein Grund, sich nicht impfen zu lassen, sondern auch die Möglichkeiten der Zuwegung sind bei uns sehr, sehr einfach gehalten. Wir haben es jetzt möglich gemacht, dass wir auf dem Gelände der CMT direkt in der Nähe der Messehalle parken können, sodass also auch die Wege vom Auto in die Messehalle möglichst kurz gehalten werden, was natürlich bei der kalten, kühlen Witterung natürlich dann auch sicherlich sehr angenehm ist. Also wir tun alles dafür, dass die Leute sich sehr, sehr wohl bei uns fühlen. Ein Großteil tut es auch und das bestärkt uns auch dann immer wieder, das auch weiterzuführen. Und von daher eigentlich nur die Bitte, die Anregung an jeden, sich wirklich möglichst impfen zu lassen.
Da haben Sie mir jetzt schon fast vorweggenommen, die Bitte oder Ihnen die Möglichkeit zu geben, noch an unsere Hörerinnen und Hörer zu appellieren.
Das war nicht mein Schlusswort. Ich hatte noch eigentlich was anderes.
Na, dann können Sie es gerne jetzt noch anbringen.
Ja, also was mit der ganzen Impfdebatte mit Geimpften und Ungeimpften eigentlich so für mich sehr befremdlich immer ist, wie man miteinander umgeht. Also man merkt natürlich, dass Menschen sehr dünnhäutig geworden sind, dass diese Corona-Beschränkungen, denen wir alle irgendwie unterliegen, natürlich an den Nerven eines jeden Einzelnen zerren. Und ich finde es sehr schade, dass diese Diskussion um wer lässt sich wie, wann impfen, eigentlich immer mehr zu Spaltung auch in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft, auch in Familien führt. Und insofern eigentlich mein klares Statement, solange es keine Impfpflicht gibt, ist es eigentlich erstmal eine freiwillige Entscheidung eines jeden. Und ich fände es schön, wenn es jeder respektieren kann, dass der andere sich nicht impfen lässt, beziehungsweise dass er sich impfen lässt und dass es eben nicht dazu Anfeindungen, zu Missgunst führt etc. Das zeichnet eigentlich die Demokratie oder ein harmonisches Leben aus, dass man die Entscheidung des anderen einfach auch dann als Gesetz akzeptiert und respektiert.
Das stimmt. Herr Roloff, haben Sie noch abschließende Worte?
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Auch ich habe im Freundeskreis, Bekanntenkreis, im Kollegenkreis, also Menschen, also die noch keine Impfung haben. Und das wird von mir völlig akzeptiert. Und so sollten aber auch die Ungeimpften die Geimpften akzeptieren. Also ich finde das auch unmöglich. Ich rate jeden zur Impfung, aber das ist eine persönliche Entscheidung von jedem. Und deswegen ist für mich keiner schlecht, der nicht geimpft ist. Es ist schade, weil ich bin der Meinung, wenn wir uns mehr impfen lassen würden oder wenn mehr geimpft wären, würden wir schneller aus diesem Teufelskreis kommen. Aber da hat jeder seine Meinung und das muss man respektieren, das mache ich. Und so sollten auch die anderen, die sich nicht impfen lassen, sollten die anderen respektieren, die da hinterher sind. Wir sind beide für die Impfung, aber wie gesagt, wir können damit auch leben, dass Menschen anders denken und das soll auch so sein. Ich hoffe nur, dass jeder, also der noch nicht geimpft ist, auf den Zug aufspringt und sich impfen lässt, weil ich habe echt die Faxen dick von der ganzen Sache und ich hoffe, dass wir dann irgendwann mal rauskommen.
Das waren von Ihnen beiden sehr schöne Schlussworte und dann würde ich mich auch für Ihre Teilnahme hier bedanken. Es war wirklich sehr informativ und ich hoffe, es hat auch unsere Hörerinnen und Hörer zum Nachdenken angeregt und auch einen besseren Einblick gegeben, was denn in der überregionalen Impfstelle überhaupt abläuft. Und damit verabschieden wir uns für heute. Für Anregungen, Fragen oder konstruktive Kritik könnt ihr uns wie immer unter podcast@cottbus.de schreiben. Die genannte Internetseite wird auch in unseren Beiträgen noch einmal verlinkt, dass ihr dann auch relativ schnell alles findet. Genau. Einschalten, zuhören, Feedback geben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Der Cottbusser Podcast, Kutscher putzt den Cottbusser Podcast, Kutschka.